Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Folge 616 des Audiocasts zu CC2TV. Ich begrüße alle Zuhörerinnen, alle Zuhörer und freue mich über jeden, der wieder dabei ist. Möchte gleich am Anfang auf so einige Dinge reagieren. Sehr pauschal eigentlich reagieren. Mir wird ab und zu mal vorgeworfen, ich wäre doch sehr eckig und würde nicht lernen und würde mich nicht anpassen oder sonst was. Recht habt ihr. Ich will auch nicht. Das, was sich mir erschließt, was ich verstehe, was ich nachvollziehen kann, was ich verantworten kann, das nehme ich gern an. Da lerne ich auch. Aber ich bin kein Kieselstein im Rhein, rundgeschliffen über tausende von Kilometern. Nein, ich will eckig sein, auch wenn ich anders aussehe. Aber nein, ich will so sein, wie ich bin. Eckig, unbequem und vielleicht auch manchmal unhöflich die Wahrheit sagend. Weil es hat keinen Sinn, jemanden nach dem Maul zu reden. Es hat keinen Sinn, um irgendjemandes Freund zu sein, seine Meinung nachzuplappern. Nein, man muss den eigenen Weg gehen. Und ich gehe meinen eigenen Weg. Ich bin kein Kieselstein. Ja, es gibt so ein paar Themen, die ich heute ansprechen möchte. Beginnen möchte ich einmal mit dem Krankheitswesen. Ich hatte in den letzten Wochen sehr häufig die Möglichkeit zu beobachten, wie es in Kliniken, in Krankenhäusern und in großen Arztpraxen zugeht. Und was ich da gesehen habe, das ist so widersprüchlich, so inkonsistent, so erschreckend und so geldverballernd, muss man auch sagen. Ich meine, ich spreche jetzt nicht unbedingt von dieser Krankengesundheitskarte, die wir haben, die ja wieder ausgetauscht werden muss, weil schon zum zweiten Mal die ganzen Berater offensichtlich zu blöd oder nicht weitsichtig genug gewesen sind, um das Ding rein von der Technologie her auf einen Stand zu bringen, dass es wirklich das erfüllt, was man sich davon versprochen hat. Versprochen scheint man sich aber in der Hauptsache, so meine ich, zu haben, dass dieses Teil vielen, vielen Unternehmen, Firmen, Beratern Geld gebracht hat. Für nix und wieder nix. Gut, okay, das wollte ich ja nicht sagen. Aber wie gesagt, ich bin ja kein Kieselstein. Ja, wenn jemand in ein Krankenhaus geht, dann muss er erst einmal ganz viele Formulare ausfüllen, beantworten im Dialog mit einer aufnehmenden Person, und alles Mögliche. Und ich habe gezählt 7 oder es waren sogar 8 Mal unterschreiben. Und da geht es ja eigentlich schon los. Diese ganze Prozedur müsste normalerweise einen halben Tag dauern, wenn man sich tatsächlich all das, was man unterschreibt, auch durchliest. Die Vorderseite, die Rückseite, teilweise mehrseitig. Wenn dann die aufnehmende Person leicht genervt oder tickig reagiert und sagt, ja, wenn man sagt, ich muss das ja erstmal durchlesen, was ich da unterschreibe. Ja, das habe ich Ihnen ja alles schon gesagt. Das habe ich Ihnen ja alles erklärt. Dann frage ich mich, irgendwas ist doch dann überflüssig. Sollte man dann nicht einen Zettel neben draufschreiben, unterschreiben Sie alles das, was ich Ihnen erklärt habe, gehört zu haben? Oder sollte man die Erklärung weglassen oder wie? Es ist ja schließlich nicht die Aufgabe des Patienten, zu sagen, okay, ich glaube dir, du bist der Gute. Dann könnte man doch gleich einfach pauschal sagen, unterschreib alles und gut ist es. Warum gehen denn diese Krankenhäuser nicht hin und sagen, obwohl dieser Besuch, dieser Aufenthalt in einem solchen Krankenhaus lange geplant war, nicht lange, aber sagen wir mal 2 Wochen, da kann man doch dem künftigen Patienten die Unterlagen zuschicken, damit er zu Hause in Ruhe das nachlesen kann und auch mal sehen kann, ob es denn gesetzeskonform ist, ob es nun den Bestimmungen wirklich entspricht oder nicht. Nein, er wird dann überfallen an Ort und Stelle und muss eine Menge Papiere unterschreiben. Wenn diese Prozedur dann erledigt ist, dann muss man sich natürlich noch auf der Station anmelden. Dazu geht man erstmal in das Sekretariat. Vom Sekretariat aus wird man dann zu verschiedenen Untersuchungen geschickt, zum Röntgen, zur Blutabnahme, zu was weiß ich. Auch da muss man wieder Formulare unterschreiben. Die muss man wieder durchlesen. Man muss sich überlegen, jemand, der gesund ist, der keine Probleme hat, der eigentlich frei entscheiden könnte, der geht nicht in eine solche Institution, sondern jemand, der unter einem großen Zwang steht. Und dem wird danach abgenötigt, so etwas zu unterschreiben. Stellen Sie sich vor, Sie sagen da irgendwo, also hör mal, was Sie mir da reingeschrieben haben, da bin ich nicht einverstanden. Da muss ich erstmal im Internet recherchieren, muss mal gucken, ob das so richtig ist. Könnt ihr das einfach so abwälzen auf mich? Es geht nicht. Es ist eine unverschämte, unverantwortliche Art und Weise. Aber es wird eben so gemacht. So, und nach diesem Röntgen, nach dieser Blutuntersuchung, dann wird noch EKG gemacht und was weiß ich noch. Dann kommt man erstmal auf die eigentliche Station, wo man hin soll. Und da darf man sich wieder anmelden. Da gibt es wieder ein Gespräch. Da sitzt dann wieder eine Schwester, sagt man eigentlich bei dem männlichen Gegenstück Bruder? Nee, ich glaube nicht, oder? Ist dann die männliche Schwester? Ich weiß es nicht. Gut. Und auch dort gibt es wieder einiges auszufüllen. Dinge, die schon vorher abgefragt wurden, werden noch einmal abgefragt. Das ist nicht nur das Alter und Ähnliches und Gewicht und sonst was, was man hier vom Erdgeschoss bis in die so und so vielte Etage noch gar nicht großartig verändert hat, sondern das wird redundant gemacht. Und ich frage, sag mal, das habe ich doch schon gemacht. Ja, aber wir brauchen das ja hier auf Station auch. Ja, das heißt also, jede Abteilung, jeder Raum, jeder Mitarbeiter führt da seine eigene Kartei oder wie oder was? Gut, aber das ist ja noch nicht alles. Wenn man das hinter sich hat, dann wird man wieder geschickt zu anderen Untersuchungen. Hier kommt man wieder zu irgendwelchen Untersuchungen, CT zum Beispiel oder ähnliche Sachen. Auch hier wird man wieder aufgeklärt. Auch hier muss man wieder unterschreiben, dass man sterben kann. Auch hier muss man wieder erklären, was man für Krankheiten hat, wann man das letzte Mal war, weswegen man wo war und so weiter. Dinge, die schon zweimal abgefragt wurden, werden noch einmal abgefragt von einer anderen Station. Ist in einer anderen Etage dieses Krankenhauses. Und wenn man dann wieder hochkommt auf die Station, dann kommt nach der normalen Aufnahme noch die medizinische Aufnahme. Auch hier werden wieder Dinge abgefragt, die bereits schon einmal abgefragt worden sind. Nochmal, wie alt haben Sie mal geraucht, sind Sie dies, haben Sie das, welche Krankheiten, welche hatte Ihre Oma, welche hatte ihr, alles das, was schon abgefragt wurde, wurde auch hier wieder abgefragt. Nicht komplett identisch, nicht deckungsgleich, aber doch mit großen, großen Teilmengen. Die Arbeitszeit, die hier verdödelt wird, die müssen wir natürlich bezahlen. Das zahlen die Krankenkassen von unseren Beiträgen, die uns abgenommen werden dafür. Und offensichtlich interessieren sich die Krankenkassen nicht für diese Organisation Missstruktur, für dieses Missmanagement. Wofür haben die überall Computer stehen? Benutzen die Dinger nicht? Haben die nicht irgendwo eine Datenbank? Ich muss immer und überall unterschreiben in einem solchen Prozess. Ich bin einverstanden, mit anderen Ärzten dürfen die Daten ausgetauscht werden, zu anderen Stationen dürfen sie ausgetauscht, weitergereicht zur Besprechung und all diese Sachen, also komplette Datenaustausch, muss ich wie immer und immer wieder schriftlich bestätigen, unterschreiben, dass ich damit einverstanden bin. Aber offensichtlich wird es nicht genutzt. Hauptsache, man hat eine Unterschrift. Man könnte, wenn man wollte, aber man will nicht. Oder kann man nicht. Oder was? Und wenn dann irgendwelche besonderen Untersuchungen anstehen, geht es wieder los. Muss man wieder alles Mögliche unterschreiben. Jedes Mal. Und wenn ich in 2 Tagen später nochmal eine gleiche Untersuchung erleiden muss, auch dann wieder. Wenn man dann das Glück hat oder das Pech hat, eine Diagnose zu bekommen, dass man in eine Spezialklinik oder größere Spezialpraxis überwiesen wird, das wird dann organisiert von diesem Krankenhaus. Da wird man angemeldet und so weiter. Wenn dann der Anruf kommt von diesem weiter behandelnden Institutionsmissmanagement. Da wurde ja vorher vom Krankenhaus gesagt, okay, wir schicken Ihnen die ganzen Unterlagen hin und so weiter, dass Sie alles schon haben und alle Untersuchungen und alles, was wir angefordert haben von irgendwo, geht alles dahin. Die wissen dann schon Bescheid. Und dann kommt man hin und dann geht es ganz von vorn los. Alles wird noch einmal grundsätzlich abgefragt, genau wie vorher. Wenn man dann die Stirn hat zu fragen, sag mal, habt ihr die Unterlagen nicht bekommen? Ja, wir müssen das selbst nochmal erheben. Dann wird natürlich auch nochmal ein EKG gemacht, nochmal die Blutuntersuchung gemacht. Er wird natürlich auch nochmal geröntgt. Und was weiß ich nicht alles. Alles, was schon Tage vorher mehrfach gemacht worden ist, das ist ein Bekloppenwesen und kein Gesundheitswesen, was wir da haben. Nur um der Absurdität die Spitze aufzusetzen, wenn man dann wird man gefragt, wie groß sind Sie? Man wird behandelt oder so über, das hat nichts mit der Größe zu tun, nichts mit Knochen oder sonst was. Und da wird man gefragt, wie groß sind Sie? Gut, das Krankenhaus weiß es, vom Arzt, von der Überweisung, die Akten, das überall steht drin, aber man wird nochmal gefragt. Gut, also als geduldiger Patient gibt man nochmal eine Antwort. Ich hätte gesagt, das siehst du doch, aber okay. Und jetzt kommt die Krone darauf. Und dann kommt man irgendwo hin, wo man nochmal ein EKG gemacht bekommt. Und auch dort wird man dann gemessen. Nicht nur das Gewicht, auch die Größe, die ja vorher abgefragt worden ist. Wenn ich mir überlege, wie viel Geld hier durch unsinnige und unnütze Zeitaufwendungen von medizinischem Fachpersonal verbraten wird, dann sage ich mir, das kann nicht wahr sein. Warum kann man nicht einfach auf den Ausweis gucken, den man auch vorlegen muss, wo draufsteht, wie groß man ist? Warum kann denn so etwas, wenn es denn wichtig ist, nicht auch auf dieser Krankengesundheitskarte gespeichert sein? Warum kann ich die Akten nicht darauf gespeichert bekommen, mitnehmen? Warum müssen die auf eine CD gebrannt werden? Warum muss ich vom Krankenhaus in eine Spezialklinik die CDs mitnehmen? Und wenn ich eine Kopie der CD haben will, die auch noch bezahlen? Ein solches Missmanagement in dem Maße, wie ich es in den letzten Wochen erleben konnte, wirklich mit eigenen Augen sehen und mit eigenen Ohren hören konnte, das spottet jeder Beschreibung. Man kann hier in einem hohen Prozentsatz Organisations- und Verwaltungskosten einsparen, wenn man tatsächlich das macht, wofür der Patient unterschreiben muss, nämlich Daten speichert und einen Datenaustausch mit den direkt an der Behandlung beteiligten Ärzten wirklich auch austauscht, übermittelt. Wenn man gesagt bekommen vom Krankenhaus, wir haben das denn heute früh rübergefaxt, das ist schon da, das brauchen Sie nicht mitnehmen und dort liegt es nicht vor, weil das über ein Faxgerät geht und dieses Fax, das muss dann erst noch von irgendwo eingeordnet werden und wird dann gescannt, um es dann in einer digitalen Patientenakte dem behandelnden Arzt vorzulegen. Da muss ich sagen, eine solche Idiotie, da sollte man doch lieber wirklich bei der alten Karteikarte bleiben. Da kann man eine Fotokopie machen und kann die mitgeben. Da ist die Sache besser organisiert als das, was ich in den letzten Wochen erleben durfte. Katastrophe wäre des Lobs zu viel. Nein, es ist ein unglaubliches Missmanagement, eine so im höchsten Maße redundante Informationserfassung, die vollkommen unnötig ist, vollkommen überflüssig ist, Informationen, die niemals gebraucht werden für die entsprechenden Behandlungen, Behandlungswege und Zweige, nur dass sie eben erfasst werden. Hier fehlt es vollkommen. Es wird gejammert, dass im Gesundheitswesen zu wenig Geld vorhanden ist, aber hier wird es verbraten. Hier könnte man wesentlich effizienter arbeiten. Ich behaupte mal, mich in so ein Krankenhaus gesetzt, die würden alle schreiend davonlaufen, wenn ich diesen ganzen Missstände tatsächlich versuchen würde, und ich würde sowas schaffen, auszumerzen. Denn das kann nicht sein, das darf nicht sein, das ist unverantwortlich. Und auch von denen, die die Augen zumachen, nämlich den Krankenkassen, auch da ist es unverantwortlich. Nur, wer macht was dran? Ich hatte in dem letzten Cast angekündigt, etwas zu machen bezüglich Werbung und so weiter. Ich werde also immer wieder, man muss schon sagen, angemacht. Ich möge doch gefälligst bei den Videos die Links, dazu liefern, zu den Produkten, die ich vorgestellt habe. Selbst Links zu Produkten, die ich nicht vorgestellt habe, ein Messgerät, was ich dabei habe oder irgendetwas anderes, selbst davon wollen die Leute die Links haben. Die sollen tatsächlich im Video entweder eingeblendet, noch viel besser in der Erklärung des Videos aufgeführt werden. Ja. Ja, natürlich, ich kann verstehen, das ist bequem, das ist schön. Es wird mir auch immer wieder vorgeworfen, ich würde ja nur nicht diese Möglichkeit der Provisionslinks, ich glaube, so könnte ich auf Deutsch dazu sagen, nutzen, wo ich dann verlinke auf Amazon oder eBay oder was weiß ich, wie man auch immer, oder irgendwelche anderen Vermarkter, wo man diese Produkte, die ich vorstelle, zeige oder auch nur im Gebrauch habe, durch einen Klick kaufen kann. Auch hier, das kann ich verstehen. So, und da würde ich jetzt einfach mal die Frage in den Raum werfen, wie ist denn eure Meinung da draußen? Schreibt das doch einfach mal. Was meint ihr dazu? Meine Meinung dazu will ich gleich hinten anhängen. Ist es sinnvoll, wenn ich irgendein Produkt vorstelle? Ich meine, wenn Thomas Ritter es im Shop hat oder im Shop aufnimmt, dann sage ich natürlich, dass es im Shop zu haben ist. Und da findet man es ja auch schnell. Es ist ja relativ übersichtlich, das Angebot. Aber wenn es irgendetwas anderes ist, was keinen Sinn macht oder was ich nur mal so gezeigt habe und Thomas Ritter das nicht aufnehmen kann oder will oder was einfach sinnlos ist, dann wäre ein solcher Link ja im Prinzip denkbar. Gut, jetzt muss ich ganz ehrlich erstmal von meiner Seite aus irgendwas sagen. Wenn ich irgendwo im Internet nach Informationen suche und irgendetwas finde, irgendeine Besprechung, irgendeinen Test, irgendeine Vorstellung, und da steht dann gleich drunter ein Link zu Amazon, ein Link zu was weiß ich wen, lese ich eigentlich nicht weiter. Weil in dem Moment weiß ich, der schreibt das, weil er verkaufen will, indirekt verkaufen will, als Provisionsverkäufer, Vermittler tätig ist. Das heißt, ich kann nicht mehr sicher sein, dass in dem Beitrag die ehrliche Meinung steht. Oft genug finde ich ja auch im Internet sehr viele im Text nahezu gleiche dieser Bewertungen, Tests und so weiter, diese persönlichen Berichte zu irgendetwas, die dann andere genauso persönlich da eingestellt haben. So, und das kann ich nicht als ehrlich empfinden. Das klicke ich sofort weg und suche mir dann irgendetwas, was das eben nicht hat. Denn wie kann es denn sein, dass ich irgendetwas vorstelle, meine Meinung dazu sage, ob sie gut ist, ob sie schlecht ist. Ich habe oft genug Dinge auch schlecht gemacht. Nicht nur, weil ich das wollte, sondern weil sie aus meiner Sicht tatsächlich nicht in Ordnung waren. Ich habe auch Dinge, die Fehler und Macken hatten, vorgestellt und habe auch ganz klar abgegrenzt, was daran gut und was daran schlecht ist. Ob ich es für mich auch tatsächlich, obwohl es eine Menge Macke hat, nehmen würde. Und das ist für mich ehrlich. Wenn ich aber jetzt Provisionslinks da hineinhänge, dann hoffe ich doch eigentlich, dass die Zuhörer, Zuschauer, ihr alle da draußen, dann da drauf klickt. Und da gibt es ja die unterschiedlichsten Modelle. Einmal bekommt man irgendeinen Obolus, wenn einfach nur ein Klick ist, ein Link gefolgt wird. Einmal, wenn etwas verkauft wird, eine Verkaufsprovision und so weiter. Also es gibt sehr komplexe Modelle dadurch. Und ich muss doch dann, wenn ich diese Links einfüge, hoffen, dass es Geld gibt. Soll ich dann sagen, also es hat keinen Sinn, da drauf zu klicken, das ist sowieso alles für ein Arsch, was ich da vorstelle, das taugt nichts, lass es lieber sein. Ich bin in dem Moment in meiner ehrlichen Meinung eingeschränkt, durch mich selbst, denn ich hoffe ja, naja, hoffentlich klicken jetzt viele da drauf. Vielleicht kriege ich ja da nochmal 20, 30, 50 Euro an Provision. Viel ist ja nicht, sind ja alles nur Centbeträge. Kann ich das machen? Nein, in meinem Verständnis kann ich es nicht machen. Ich kann nicht irgend so etwas, naja, mit einem Link, so nach dem Motto, kauf da, versehen. Es geht nicht. Weil ich muss in dem Fall immer daran denken, was passiert. Früher, ich meine beim WDR, das war damals eine ganz, ganz wilde Zeit, wenn ich da 30 Jahre zurückdenke. Mir wurde von Anfang an beigebracht, dass Beuterecht ist bei der Presse. Ich habe mir damals auch nichts dabei gedacht, weil ich kam aus einer anderen Ecke. Und da war es eben einfach so. Und da habe ich oft genug gesehen, dass Leute Dinge schön geredet haben, nur um sie zu bekommen, nur um sie behalten zu können. Oder nur um hinterher zu sagen, hör mal, schick mir mal noch zwei, mein Bruder will auch so eins haben oder sowas. Ich habe mich oft genug geschämt für diese Art und Weise, die sehr in meiner Nähe passiert sind. Ich wollte das eigentlich in dieser Art und so nie. Und ich ist mir damals sehr, sehr klar geworden, was ist denn? Da ruft mich irgendein Hersteller XY an und sagt, du hör mal, ich habe hier ein ganz neues, tolles Produkt. Wie sieht das aus? Willst du das nicht mal testen? Das ist wirklich in Ordnung. Und naja, und da guckt man sich das erstmal an. Damals gab es auch noch gar kein Internet und bekommt Prospekte geschickt und sagt, ja, könnte interessant sein, muss ich mal sehen oder so. So, und dann kommt es, wird geschickt und dann ruft der Hersteller an, einmal, zweimal, zehnmal und sagt, hier, wie ist das? Aber hier, das musst du so machen und das wird so installiert und das kannst du so machen und gefällt es dir denn und so? Naja, wenn es dir gefällt, behalte es doch ganz einfach, ist kein Problem. Wenn deine Frau oder deine Kinder auch eins haben wollen, sag Bescheid, ich schicke dir noch zwei oder fünf oder sonst was. So ist es sehr oft früher gelaufen. Und so jemand, der auf diese Art beschenkt wurde, hat meiner Meinung nach nicht seine ehrliche Meinung gesagt, sondern die Meinung, die geholfen hat, seine Gier, etwas kostenlos zu bekommen, zu befriedigen. Und so ähnlich käme ich mir vor, wenn ich solche Provisionslinks auf die Seite bringen würde. Die andere Seite, das, was ich eingangs sagte, ist natürlich, dass viele Leute diese Bequemlichkeit gewohnt sind. Die bekommen etwas vorgestellt, wollen etwas kaufen, weil es ihnen gerade gefällt, würden es auch kaufen, wenn da ein Link dabei wäre. Und ob es ihnen hinterher noch gefällt oder ob es Sinn macht oder nicht oder ob es dann in der Ecke liegt die nächsten 20 Jahre, bevor es in die Mülltonne kommt, das ist alles egal. Hauptsache, dieses Haben-Wollen wird ganz, ganz einfach gemacht. Das kann ich auch verstehen, dass man es dann haben möchte. Man guckt sich irgendetwas an, sagt, gefällt mir, nimmt die Maus, guckt vielleicht sowieso im Computer, macht Klick, Klick und hat nächsten Tag oder übernächsten Tag hat es dann zu Hause. Wenn man dann erstmal suchen muss und wenn jemand, so ein Idiot wie ich, dann sagt, hör mal, das heißt so und so, ich blende mal ein, wie die Suchbegriffe sind, dann sucht ihr das selbst, weil erstens die Preise ändern sich, heute hat der Händler den Preis, morgen hat er den Preis, dann manchmal gibt es die Händler auch nicht mehr, guck auf die Bewertung der Händler und sucht ihr dann das aus, der für dich am schnellsten liefert, bei dem die Bewertungen in Ordnung sind, wo der Preis auch stimmt, wo die Lieferzeit in Ordnung ist. Ja, wenn ich das dann den Zuschauern so schwierig mache, an diese Sachen ranzukommen, kann ich verstehen, dass sie das nicht wollen. Ja, und jetzt brauche ich einfach mal ein paar Meinungen. Nein, ich will das nicht morgen einführen. Ich will, um mich selbst möglicherweise so ein bisschen auf eine neue, geänderte, werbeversaute Welt einzustellen, umzupolen, möglicherweise. Einfach nur Meinungen von euch da draußen hören. Was macht Sinn? Macht es Sinn, einfach brutal die Wahrheit zu sagen und sagen, wenn du den Scheiß haben willst, dann such es dir gefällig selbst. Hier sind die ganzen Suchbegriffe. Aber die Leute sind sogar zu voll, die abzuschreiben. Die schreiben lieber, schreibt mir nochmal, was er da eingeblendet hat, damit ich das aussuchen kann. Ja, es ist eine verrückte Welt. Diese Provisionslinks sind also wirklich nichts für mich, noch nicht. Ich weiß nicht, wie es in 10 Jahren ist, mit Augenkniepen. Denn in 10 Jahren kann ich mir vorstellen, dass ich so etwas hier nicht mehr mache. Und Werbung ist auch so eine Geschichte. Ich bekomme oft genug. Ich bekomme jede Woche mehrfach Angebote, dass ich irgendwelche Produkte vorstellen soll, dass ich auf irgendeiner Plattform mitmachen soll, dass ich irgendwelche Dinge geschenkt bekomme, dass ich Geld bekomme, wenn ich irgendwelche Produkte teste und vorstelle. Und wenn ich den, früher habe ich den Leuten dann noch geantwortet und habe geschrieben, ja, wenn ihr das Risiko eingehen wollt, ich bezahle euch das Ding, wenn es für mich von Interesse war. Und dann könnt ihr hinterher dann gucken, was daraus geworden ist. Dann habe ich oft nichts mehr davon gehört. Die gehen schon davon aus, dass man einfach kritiklos irgendetwas vorstellt und dieses dann über diese Plattform, über dieses Vorstellen zu mehr Umsatz führt. Ich möchte es nicht, aber ich möchte wissen, wie die Welt tickt, das heißt, wie ihr tickt. Schreibt das einfach mal. Es würde mich sehr interessieren, ob meine Meinung hier nicht mehr dem Zeitgeist entspricht. Könnte natürlich sein, dass ich dann sage, dann mache ich den Scheiß nicht mehr. Nee, also so einfach ist das nicht. Aber es könnte sein, dass vielleicht der Kieselstein an der einen oder anderen Ecke doch ein klein wenig runder werden würde. Aber sicher ist es nicht. Die NSA, für die Anglophilen NSA heißt dieses Ding, und die haben ein Hacking-Tool entwickelt, also eine Software, schon vor Jahren, schon vor einer ganzen Menge von Jahren, nicht nur eine, aber eine, die geklaut worden ist. Und diese Software, das ist ein ganz böses Ding. Denn bei einem Hackerangriff, der Anfang Mai dieses Jahres in Baltimore, also im US-Bundesstaat Maryland, vonstatten gegangen ist, wurde die Stadtverwaltung fast komplett lahmgelegt. Dieses Hacker-Tool ist also wieder an den Ort seiner Entstehung zurückgekehrt, könnte man bösartigerweise sagen. Es ist eine Ransom-Software, also diese Attacke auf die Systeme, die haben die Daten auf den Systemen verschlüsselt, die Rechner, und die Software war nicht mehr nutzbar. Die Stadt selbst, das ist eine 600.000 Einwohner, doch eine mittelgroße Stadt. Und die konnten zum großen Teil keine Rechnungen mehr schreiben, keine Abrechnungen mehr machen und konnten überhaupt nicht weiterarbeiten. Etwa 10.000 Computer der Behörde sind infiziert worden von einem Tool, was von der NSA entwickelt worden ist und bei denen geklaut worden ist, weil sie selbst nicht in der Lage sind, ihre Rechner zu schützen. Es wurden 13 Bitcoin an Lösegeld gefordert. Bitcoin, wissen wir, das ist eine Währung mit einem festen Umrechnungskurs von 1.000 bis 20.000 Euro, je nachdem, wie es im Bitcoin gerade geht. Und ja, diese Rechner selbst sind nach wie vor eingefroren. Es ist wohl kein Lösegeld gezahlt worden. Man hat eine Parallelstruktur aufgebaut und hat versucht, so ganz langsam die Verwaltungsarbeit wieder in Gang zu setzen. Bei dieser Ransom-Software handelt es sich wohl um eine veränderte Version, die unter dem Namen Robinhood bekannt geworden ist. Die hat man im Grunde genommen wegen ihrer schnellen Ausbreitung, Verbreitung bei Sicherheitslücken, die als Ethernet Blue bei Windows möglich sind, fürchten gelernt. Es ist Folgendes gewesen. Diese Sicherheitslücke bei Microsoft Windows, die ist dem Geheimdienst NSA schon sehr lange bekannt gewesen. Man hat dafür, man sagt heute, mindestens ein Dutzend dieser Schadsoftwareentwicklungen betrieben, parallel, die auch heute noch existieren. Und man hat natürlich nicht dafür gesorgt, dass diese Lücke im Windows von Microsoft geschlossen würden. Denn das, blöd sind sie ja nicht. Die würden hier keine Software entwickeln und dafür viel Geld investieren, was sie ja haben, und sagen dann so, wir haben eine Software entwickelt, jetzt müsst ihr euer Loch dazu machen. Gut, aber nachdem nun diese Software, dieses Hacker-Tool entwendet worden ist, dann hat man dann doch 2 Wochen später, glaube ich, gesagt, okay, liebe Microsoft, da und da ist eine Lücke, macht die mal zu. Microsoft hat die Lücke geschlossen, hat ein Patch zur Verfügung gestellt und Ja, dieser Patch, der funktioniert auch. Aber der kommt natürlich nicht überall an, denn nicht jeder lässt automatisch sein Windows-System patchen, updaten, sonst was. Es gibt ja genügend Probleme, die immer wieder mal passieren. So, und vor allen Dingen so in Stadtverwaltung oder sowas, da gibt es ja, der Einzelne kann ja da gar nicht ein Update machen oder ein Sicherheitstool installieren, sondern das macht dann die IT, das ist dann irgendeine Systemgruppe, die sich darum kümmert. Und wenn in so einer Stadtverwaltung nun wenige Experten sind oder die in der Hauptsache damit zu tun haben, unter den Schreibtischen rumzukriechen, um neue Hubs anzuschließen oder sowas, dann bleiben eben ganz, ganz viele Lücken offen. Nicht nur in Baltimore, in den ganzen USA, nicht nur da. Dieses Tool ist ja auch zum Einsatz gekommen in einer ganzen Menge anderen Ländern. Auch direkt von der NSA aus. Denn das ist ja eine sogenannte Cyberwaffe, die die entwickelt haben. Und die wurde ja entwickelt, um sie einzusetzen. Und da muss man gar nicht so weit gucken Richtung Osten. Also in Nordkorea wurde es eingesetzt. Das ist ja mittlerweile bekannt geworden. Und in einigen anderen Ländern auch. Und jetzt ist diese Software nach Hause gekommen und richtet zu Hause Schäden an. Kommt mir so ein klein wenig vor wie der Zauberlehrling. Da gab's doch mal was. Danke. Ich bedanke mich. Vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob die Wahlbeteiligung bei der letzten Wahl durch meinen frechen Spruch, durch meine Aufforderung wirklich höher gegangen ist, aber es lag mal einfach nur in der Luft. Eine ganze Menge haben mir geschrieben, sogar öffentlich im Forum waren einige dabei, die haben geschrieben, dass sie zur Wahl gegangen sind. Ich habe nicht zur Zerstörung der CDU aufgerufen. Keiner hat das eigentlich. Auch Rieso nicht. Das, was mancher politische Schwachkopf da versucht hinein zu interpretieren, zeugt nur davon, dass es vollkommen hilflose Situation ist, die für die etablierte Politik durch dieses 55-minütige Video entstanden ist. Ich bin nicht mit allen einverstanden, was Rieso sagt. Natürlich nicht. Ich bin auch der Meinung, manche Sachen sind nicht so ganz sauber. Aber insgesamt muss ich sagen, ist es gut recherchiert, sind Beispiele gezeigt worden, die wirklich deutlich machen, wo unsere Politik steht. Unsere Politik ist altbacken, unsere Politik ist überkommen, unsere Politik ist klientelgesteuert, unsere Politik gehört abgeschafft. So auf diese Art und Weise. Und die Leute, die sagen, er hätte aufgerufen, die CDU zu zerstören, gehen das. Lasst euch doch bitte mal das Gehirn operieren. So ein Mist. Natürlich ist es vieldeutig, was er da gesagt hat, wie es da rüberkommt. Aber das war ja auch gewollt und das ist ja auch vollkommen richtig so, dass man einfach mal in Frage stellt, ob das alles so weitergehen kann, wie es eigentlich ist. Und eins ist richtig, wir sehen es ja an den Reaktionen. Kramp-Karrenbauer zum Beispiel, die hat absolut nicht verstanden, was hier passiert. Diese ganzen sozialen Medien, die gehen in einen Weg, der von der aktuellen Politik nicht erkannt und nicht verstanden wird. Wenn ich mir überlege, selbst Robert Habeck, was hat er gemacht? Er hat zwar im Januar ein paar zwischen die Hörner bekommen und hat sich dann aus Twitter und Facebook abgemeldet und gesagt, er wüsste nicht, wie er auf die ganze Kritik reagieren soll, auf die ganzen Reaktionen. Ja, natürlich kann man das machen, kann da rausgehen, aber wenn man als Politiker irgendwo den Stecker zieht und sagt, ich will nicht mehr hören, was ihr zu kritisieren habt, dann ist es irgendwo schon, ist es krankhaft? Nee, es ist nicht krankhaft, aber armselig, einfach armselig. Und Kramp-Karrenbauer war noch viel schlimmer dran, dass sie erstmal sagt, dass man so etwas regulieren muss und dann später einschränkt und Grundgesetz und bla bla und ich stehe ja da drauf, aber vor den Wahlen, da müssen wir überlegen, wie wir damit umgehen. Das heißt ja mit anderen Worten, das kann sich jeder selbst zusammenbasteln, was das heißt. Es ist einfach so, dass hier unserer etablierten Politik ein Spiegel vorgehalten wurde, ein Spiegel, der bisher in dieser Art und Weise nicht existiert hat. Und Riso hat es gut gemacht. Und dass er es zu dem richtigen Zeitpunkt gemacht hat, kurz vor der Wahl, gut, muss man sagen, Sausack. Aber er will doch etwas erreichen, er will doch etwas bewegen. Und er hat etwas erreicht und er hat etwas bewegt. Und das ist doch in Ordnung. Wann hätte er es denn sonst machen sollen? Irgendwann nach der nächsten Bundestagswahl oder was? Ist doch Schwachsinn. Nein, es ist alles gut so. Unsere Politik, unsere etablierte Politik muss aufgerüttelt werden. Es muss zu einem gesellschaftlichen Diskurs kommen, dass man diese ganzen Ideen, diese ganzen Überlegungen wirklich neu bewertet, neu aufnimmt, in die aktuelle Politik einfließen lässt. Die Bedeutung, die mittlerweile die Telekommunikation, die ausgelöst worden ist durch die technische Entwicklung, durch die IT überhaupt, in vielen Bereichen gefunden hat, ist in der Politik noch nicht angekommen. Ich kann mich erinnern, bei der Verleihung des Podcast Award, oder das war, glaube ich, Europäische Podcast Award oder irgend so etwas, da wurde ich abends auch gefragt, interviewt. Ich muss mal sehen, das Video habe ich irgendwo noch, wie ich denn so die Sache sehe mit Podcast und dem ganzen Kram. Ich habe denen dann erklärt, dass ich keinen Podcast mache, sondern einen Audiocast. Aber da habe ich auch gesagt, es ist an der Zeit, dass alle diejenigen, die mit dieser Technologie aufgewachsen sind, die einen Podcast oder auch einen Audiocast machen, dass die sich darüber klar werden, dass sie grenzenlos kommunizieren können, dass sie grenzenlos ihre Meinungen publizieren können, dass sie grenzenlos und unbeeinflusst in der Lage sind, Einfluss zu nehmen auf all das, was um sie herum passiert. Dass das eigentlich der Startschuss ist für eine neue Art der Demokratie. Und das hier ist der erste große Meilenstein auf einem Weg, indem wir möglicherweise doch die Politiker so weit aufgerüttelt haben, dass sie darüber nachdenken, was sie bisher für einen Scheiß gebaut haben. Dass sie bisher wirklich am Volk vorbei regiert haben. Immer mehr in den letzten Jahren. Und dafür danke ich allen, die mitgeholfen haben, die aus meiner Sicht richtig gewählt haben. Und auch an Riso und einige andere. Es gibt ja noch mehr solche Sachen, die von meiner Warte aus betrachtet noch viel, viel größer sind. Greta Thunberg zum Beispiel, das ist für mich ja eigentlich das Größte, was bisher passiert ist. Jetzt geht die junge Frau hin und sagt, okay, ich habe meine 9 Jahre Pflichtschule hinter mir, jetzt mache ich erstmal jahrelang nichts, jetzt kümmere ich mich erstmal um die Umwelt, um unsere Interessen, um die Interessen der Jugend. Und hinterher Abitur und den ganzen Krempel, das kann ich später machen. Es ist schon eine Nummer. Das ist eine Art Götterdämmerung. Das ist eine Art, wo ich sage, hier tut sich wirklich etwas. Denn diese festgefahrene Politik, diese Strukturen, wie wir sie überall sehen, die führen doch zu nichts. Schauen wir in die USA, schauen wir nach Großbritannien, schauen wir nach Italien oder in viele andere Länder. Die führen zu nichts mehr. Eine breite Diskussion, die noch nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, wo wirklich alle miteinander reden und den anderen akzeptieren in seiner Art und in seiner Meinung, die kann uns nur in die Zukunft führen. Manchmal träume ich ja irgendwelchen Schwachsinn. Das war letztens wieder so der Fall. Ich habe geträumt, dass es gar keine politischen Parteien mehr gibt. Dass wir einfach nur Menschen wählen. Menschen, die dann das Parlament darstellen. Menschen, die nicht mehr der CDU, der CSU, der SPD, der FDP, der was weiß ich, wer noch alles kaputt geht in dieser Landschaft, angehören, sondern die sind gewählt, die können ja irgendwelche Gruppierungen haben. Und in dem Moment, wo sie offizielle Volksvertreter sind, haben sie nur noch eine Stimme und geben, so wie ein Bundespräsident, ihre Parteifarbe auf. Sie reden gemeinsam. Es gibt keinen Fraktionszwang, sondern es wird gemeinsam an Lösungen gearbeitet, die dann auch gemeinsame Lösungen darstellen. Eine viel breitere Möglichkeit, alle mit ins Boot zu nehmen. Natürlich sind nicht immer alle dabei, Aber wenn immer mal andere mit dabei sind und die Mehrheit dabei ist und man einen Weg findet, wo man die meisten mitnehmen kann, dann ist das eine andere Welt als das, was wir heute haben. Wir haben heute eine Parteiendiktatur, wobei Diktatur natürlich ein zu böses Wort ist, aber es ist ein Diktat, welches aus den Parteien herauskommt. Ein gesamtgesellschaftlicher Diskurs, der sich auch in einem Parlament so wiederfinden würde, könnte uns eine Zukunft bescheren, zu der unsere heutigen Politiker noch nicht fähig sind. Das ist eine böse Behauptung, aber sie ist wohl wahr. Es gibt einige junge Nachwuchspolitiker, auch bei der SPD, die sich wohl gerade selbst zerlegt, wie ich heute Mittag in den Nachrichten gehört habe, wo man die Hoffnung hat, dass sie in eine Zukunft gehen, die nicht so engstirnig ist wie bisher. Und wenn wir wirklich in eine Zukunft gehen, die mit den alten Kasten nicht mehr zu machen ist, dann ist es ja vielleicht ganz gut, dass jetzt die Jugend länderübergreifend, international auf ein Ziel hinarbeitet, welches möglicherweise auch dann in der Lage ist, durch seine Nebenwirkungen eine andere Art der Demokratie zu schaffen. Denn unsere wirtschaftsdominierte Politik kann dauerhaft nicht zum Ziel führen. Es ist spannend abzuwarten. Wir müssen hoffen, dass es nicht zu abrupten, nicht zu bösen Brüchen kommt, auch wenn die Politik ja in einigen Bereichen alles dran setzt, um sowas zu erreichen, sondern dass es schon eine dynamische und schnelle, aber harmonische Veränderung gibt. Das ist meine Hoffnung, das wünsche ich mir. Und unterstützt doch alle die und hört nicht auf Leute, die irgendwas mit Schulschwänzerei und sonst was sagen. Das ist es nicht. Ich fordere die Schulen und die Lehrer auf, diese ganzen Ausfallstunden, die immer und immer und immer wieder auftreten, legt die doch verdammt nochmal auf den Freitag. Dann könnt ihr sogar mit euren Schülern mitgehen und das als Unterricht aufschreiben. Dann haben wir keine Ausfallstunden mehr. Trump hat die Welt verändert. Und er wird sie noch viel, viel weiter verändern, als das bisher der Fall gewesen ist. Wenn ich mir überlege, was da jetzt im Moment passiert mit Huawei, das kann natürlich auch mit anderen Sachen passieren. Denn er benutzt alles, was für ihn nützlich ist, auch als Waffe. Und er kennt keine Freunde. Es sind alles gute Kerle, egal was für Drecksäcke es sind. Oder es sind alles blöde oder doof oder sonst was. Er kennt keine Freunde. Er kennt nur sich selbst. Und sein größter Freund ist wahrscheinlich sein Spiegel. Aber wir müssen damit leben. Es gibt nichts anderes. Nur, wir machen uns immer mehr abhängig davon. Wir sind derart abhängig von den Vereinigten Staaten, dass man einfach nur noch schreiend weglaufen könnte. Wir haben keine Souveränität in vielen Bereichen, vor allen Dingen im digitalen Bereich, im IT-Bereich nicht. Denn wer kann gegen Microsoft anstinken? Wer kann gegen Amazon anstinken? Wer kann gegen Google anstinken? Wir haben in Europa so etwas nicht. Wir sind abhängig. Und wenn ich mir überlege, dass sogar die Polizei die Videos, die sie aufnehmen von ihren Körperkameras, die sie ja nun sinnvollerweise Bodycams nennen, dass sogar die in Clouds gespeichert werden, die Rechner stehen dann auf der anderen Seite des großen Teiches. Das kann so nicht sein. Wir sind abhängig, wir sind nicht unabhängig. Und diese ganze Cloud-Mist, der da existiert, das muss nicht sein und das darf auch so nicht sein. Aber viele nehmen das ja einfach nur an. Viele schieben alles, was sie haben wollen, in die Cloud, um es einfacher mit anderen austauschen zu können, obwohl es genügend andere Möglichkeiten gibt. Und wenn ich mir überlege, dass der Bundesnachrichtendienst sich weigert, seine Word-Pakete, die er gekauft hat, die er benutzt, bei Microsoft registrieren zu lassen, weil er Bedenken hat, dass da Daten und seine Rechneridentitäten oder sowas bekannt würden, dann muss doch irgendwo was dran sein. Die sind ja weder schizophren noch paranoid, sondern da gibt es ja irgendwelches Wissen dahinter und da gibt es ja irgendwelche Szenarien, die man sich dort ausdenkt, dass so etwas auf die Dauer nicht gut sein kann. Und was für den BND nicht gut ist, das kann ja für uns, für den Einzelnen auch nicht gut sein. Aber wir sehen ja, was zum Beispiel in München passiert ist. Da gab es mal ein paar Mutige, die haben umgestellt, die Stadtverwaltung, auf Linux. Und das ging auch eine Zeit lang gut. Natürlich musste man einige Hürden überwinden. Und kaum hatte sich da politisch etwas geändert, schon ist man wieder Microsoft hinterhergelaufen. Merkwürdigerweise sitzen die ja auch in München. Und hat wieder zurück umgestellt. So ein Schwachsinn, so eine Geldvergeudung. Und jetzt hängt man wieder am Tropf der USA. Und wir wissen alle, dass egal was in den USA passiert, alle Firmen sind verpflichtet, an den Staat, an die Geheimorganisation alles zu melden, was sie haben wollen. Und es gibt auch eine Riesenliste von Dingen, die sie unaufgefordert melden müssen. Gut, kann man da eigentlich irgendetwas dran machen? Wenn man will, kann man etwas machen. Aber bevor ich dazu irgendetwas sage, ich möchte Sie bitten, schauen Sie mal bei YouTube. Da gibt es unter youtube.com, ich schreibe das aber hier in den Text dazu rein, zu diesem Thema, damit Sie es anklicken können. Das ist ja keine Werbung. Schauen Sie sich mal diese 12 Minuten an. Das ist ja kein Witz, das ist erschreckend, wie weit die USA in uns, in unser Land hineinregieren. Ich möchte Ihnen nur ganz kurz sagen, dass ein deutscher Kaffeehändler keinen Kaffee verkaufen kann, weil ihm sonst sein Konto bei PayPal dicht gemacht wird. Er hat Kaffee aus Kuba im Programm gehabt, das musste er rausnehmen. Dass eine Frau ihrem Sohn keinen Gartenstuhl liefern lassen kann, weil FedEx sich weigert, weil der Sohn angeblich auf einer schwarzen Liste steht. Ein Gartenstuhl. Dass die Commerzbank einen Mitarbeiter entlassen hat. Ein Mitarbeiter, der auf Anweisung des Vorstandes Finanzgeschäfte mit dem Iran gemacht hat. Das hat den USA nicht gepasst. Dann wurde dieser Mitarbeiter nach Anforderung aus den USA von der Commerzbank in die USA geschickt und wurde dort von den Geheimdiensten verhört und wieder zurückgeschickt. Und auf Druck der USA wurde ihm und einigen anderen gekündigt, ohne jedes Verschulden. Und die Commerzbank, eine Bank, die aus nicht können heraus vor dem Ruin stand, von Managern in die Kacke getrieben worden ist und mit Staatsgeldern gerettet worden ist, die hat dann an die USA, weil dieser Manager im Auftrag der Bank Geschäfte mit Iran gemacht hat, 1,3 Milliarden, eine von Steuergeldern gerettete Bank, 1,3 Milliarden an die USA gezahlt als Vergleich. Das kann alles nicht sein. Schauen Sie sich das an. Gucken Sie auf den Link, ich schreibe ihn extra rein. Eine der wenigen, die ich da reinschreibe. Ja, und wenn wir das alles wissen, dann wissen wir auch, wir müssen unabhängig werden. Und wenn dieser Polit-Trampel aus den USA sich jetzt mit China anlegt, könnte das den großen Vorteil haben, dass wir ein zweites alternatives Betriebssystem bekommen auf dieser Welt. Denn China lässt sich das nicht gefallen und der größenwahnsinnige Trump, naja. Aber das ist eigentlich gar nicht so das Thema, sondern das Thema ist, wie man denn aus dieser Falle herauskommt. Dass wir in Europa kein eigenes Betriebssystem haben, ist ja nun eine Mehr. Wir haben doch Linux. Das kommt doch nicht aus Amerika. Gut, es gibt natürlich eine Menge Entwickler, die auch da sind, aber wir haben weltweit eine Menge Entwickler. Aber es wird ja immer noch von uns hier aus Europa, nicht von uns, gesteuert. Aber kann man denn als Land überhaupt gegen diese Dominanz der IT-Riesen anstinken? Ja, man kann. Ich habe schon mal darüber berichtet. Schauen Sie mal in Estland. In Estland hat es eine voll digitale Wahl gegeben, die mit Open Source Software gemacht wurde. Da gab es überhaupt keine Betrügereien oder Angriffe oder sonst etwas. Alle haben mitgemacht. Estland, da ganz oben am Zipfel. Ich bin mal da gewesen. Es ist ein wunderschönes Land. Ich war in Tallinn, ich war am Hafen. Ich habe da auch geklaute CDs gekauft, also Raubkopien oder so, ist schon einige Jahre her. Aber ich habe so viele Menschen gesehen, freundliche Menschen, nette Menschen. Ich habe so viele, das Land ist liebenswert. Aber was macht es, dass dieses Land plötzlich als das ja, digitalste Land der Welt bezeichnet wird? Was ist passiert? Ja, Jugend. Also einmal, die haben nur 1,3 Millionen Einwohner. Also es gibt einige Städte in Deutschland, da gibt es mehr Einwohner als im ganzen Estland zusammen. Und die haben aber sehr früh angefangen und haben die IT gefördert, das Wissen darum. Denn als sie sich von der Sowjetunion lösen konnten, gelöst wurden, da gab es im Grunde genommen keine Infrastruktur. Diese ganzen kommunalen Verwaltungen, die mussten vollkommen neu aufgebaut werden. Und die haben von Anfang an auf digitale Technologien gesetzt, um kostengünstig etwas entwickeln zu können. Und die geben 60 Millionen Dollar pro Jahr aus für diese Entwicklung in der IT. Andere Länder haben das 10, 100 oder 1000-fache aufgegeben und sind nicht so weit gekommen. Was hat Estland nun anders gemacht? Estland hat die ganzen bürokratischen Vorgänge, so wie sie früher papiermäßig waren, komplett neu gedacht. Sie haben eine Zukunft, wo es im Grunde genommen kaum noch Papier gibt. Dieses papierlose Büro, was bei uns seit, wann war ich auf der ersten, war noch vor der CeBIT, da ging es schon auf der Hannover Messe um das papierlose Büro. Das haben die im Grunde genommen komplett abgeschafft. Die haben auch keine Briefmarken mehr. Aber wie es überhaupt dazu kommen konnte, möglicherweise liegt das ja daran, dass Ende des vergangenen Jahrtausends das Durchschnittsalter in der estnischen Regierung bei 35 Jahren lag. 35 Jahre. Und mehr als die Hälfte der Staatsbediensteten, die ist auch unter 40 Jahre alt. Die haben einen IT-Minister, den Taavi Kotka, der ist für die Entwicklung zuständig, alles was mit wirtschaftlicher Entwicklung, mit IT und mit Kommunikation zu tun hat. Und der ist 36 Jahre alt. Jemand in dem Alter wird bei uns kaum ernst genommen. Das ist ein Exot. In Estland ist es so, dass jeder Bürger das Recht auf einen eigenen digitalen Code hat. Das heißt also, jeder Bürger kann sich digital identifizieren. Er hat eine ID-Karte, also so was Ähnliches wie unser Ausweis, dass er auch nur Schrott ist. Und damit kann er sich bei Banken, Krankenhäusern, hatten wir gerade, Behörden und so weiter anmelden. Über 4000 verschiedene Dienste kann er damit nutzen, kann sich da identifizieren. Die Esten können da alles machen damit. Die können in der Straßenbahn oder im Bus damit bezahlen. Die können einen Angelschein kaufen. Die können, ich weiß nicht, also es gibt kaum etwas, was man damit nicht machen kann. Das ist ein Punkt eigentlich, ein wichtiger. Estland hat aber in der Infrastruktur von Anfang an auf Open-Source-Software gesetzt. Und zwar nicht auf irgendeine Staatscloud, so wie es bei uns jetzt versucht wird, um von den USA loszukommen, sondern die setzen einfach auf lokale Unternehmen, Start-ups, die überall entstanden sind. Vielleicht, wenn Sie mal schauen wollen, Nortal ist eins davon, ist der größte IT-Unternehmer. Die schreiben sich N-O-R und dann T-A-L, wie das Tal, Nortal. Die sind nicht nur in Estland, sondern die sind auch im Oman, in Katar, in Finnland, in Litauen und so weiter. Also die entwickeln Software und können dann mit ihrer Software viele Aufgaben, die bei uns noch händisch gemacht werden, auf Papier gemacht werden, jedem Bürger zu Hause oder unterwegs zur Verfügung stellen. Und außerdem hat man im Estland auch schon sehr, sehr früh gemerkt, dass man den Kindern in der Schule die Möglichkeit geben muss, Programmieren zu lernen. Dass man sie heranführt an diese Technologie, die Bedienung von unterschiedlichen Softwareoberflächen. All das hat man gemacht. Es gibt zum Beispiel einen Bereich, das wird von der Regierung natürlich unterstützt, da werden alle Noten aller Schüler drin verwaltet. Allerdings getrennt voneinander. Ich kann nicht gucken, was der andere jetzt seiner Arbeit geschrieben hat. Ist da auch ein bisschen anders. Aber die Eltern zum Beispiel können da reingucken. Zum Beispiel, wer aufs Gymnasium geht, der hat das komplette Programm für alle Jahrgänge im Internet verfügbar. Das kann er sich ansehen. Da kann er lernen, üben, kann sich Informationen und Wissen holen. Das steht alles im Internet. Nicht so Kleinstaaterei wie bei uns. Ja gut, bei 1,3 Millionen Einwohnern kann man nicht viel Kleinstaaten machen. Die Kinder können auch über Dienste Kurse in der Schule beauftragen. Die können teilnehmen, sie können alles das, was wir bei uns immer noch schwierig papieren, mit Anträgen, sonst was machen, selbst mit ihren Eltern zusammen oder auch allein verwalten. Man hat in Estland sogar für die ältere Generation Programme gestartet. Und zwar, es wurden bei 1,3 Millionen Einwohnern über 40.000 ältere Menschen ausgebildet und unterstützt wirtschaftlich auch bei der Anschaffung für Computer. Und man hat damit dieses Wissen, dieses IT-Wissen deutlich in die Breite treiben können. Es gibt also da nicht mehr so die Abwehr, nee, kann ich nicht oder geht nicht, sondern das Wissen ist einfach jederzeit und überall verfügbar. Estland hat aber keine zentralen Datenspeicher. Die Informationen, die sind verteilt. Es gibt viele verschiedene Institutionen und alle Datenwege werden aufgezeichnet. Wenn also irgendjemand aus der Regierung, aus einer Behörde auf irgendwelche Daten zugreifen will von irgendjemandem, wird das protokolliert. Das kann hinterher nachverfolgt werden. Und er muss immer einen Grund mit dazugeben, der mit aufgezeichnet wird, warum er auf irgendwelche Daten zugreifen will. Und es gibt Beamte, hohe Beamte, die als Datenschutzinspektore gelten und die sind an das Justizministerium angegliedert und jeder, der meint, dass irgendwo mit Daten Missbrauch getrieben wurde, kann sich an diese wenden und dem wird auch nachgegangen. Auf jeden Fall ist Estland das Land, was in Europa, vielleicht auch weltweit, am weitesten entwickelt ist in der Digitalisierung, was diese Digitalisierung so effizient nutzt, dass man im Grunde genommen nur davon lernen könnte und dennoch die Datensicherheit so hoch gehangen ist, dass man dort sogar Wahlen durchführen kann, die bei uns nicht denkbar wären. Es gäbe ja einen Aufstand, wenn wir digital wählen wollen würden. Vielleicht zu Recht. Bei den Strukturen, die wir haben, da hätte ja der Trump am nächsten Tag die Wahlergebnisse, bevor die bei uns bekannt gemacht worden wären. Es gibt Länder, klein, aber fein, die können es, die machen es besser, die hängen nicht an den großen Playern auf dieser Welt und zeigen, dass es auch möglich ist, dass man unabhängig von den Giganten in dieser Branche eine gute Infrastruktur, eine bessere oder gar die beste Infrastruktur aufbauen kann. 5G? Nee, nicht weglaufen, ich will nicht wieder über 5G sprechen. Ich wollte nur sagen, also bei uns wird 5G ja nun immer noch versteigert. Die Preise sind mittlerweile so hoch, dass hinterher kein Geld mehr übrig bleibt zum Ausbau. Aber das kennen wir schon. Wird es so gemacht und hat ja Erfolg gehabt. Wir sehen es ja, dass heute noch nicht alles ausgebaut ist. Aber in der Hauptsache geht es ja wohl darum, dass die Industrie 5G haben will. Und deswegen soll es ja auch ausgebaut werden. Und die Autoindustrie ist eine der Antreiber damit. Nicht nur, um uns autonom fahrende Autos geben zu können, was ja noch lange nicht der Fall sein kann, sondern auch, um autonome Busse, Taxi und ähnliche Dienste anbieten zu können. Und jetzt gibt es aber neue Ansätze, und zwar vom MIT. Dort ist es einem Team gelungen, neue Algorithmen zu entwickeln, mit denen es möglich ist, dass Autos autonom fahren, also nicht laufend mit irgendwelchen anderen kommunizieren müssen, so wie der Mensch auch. Der Mensch sitzt im Auto und guckt in der Gegend rum und fährt. Und so ähnlich macht es auch diese Software. Noch nichts, was man heute schon einbauen kann, aber die Testfahrzeuge, die laufen schon da, fahren natürlich, die haben ja keine Füße, durch die Gegend. Die Forscher meinen also diese, ja, hier wird wieder von Intelligenz gesprochen, im amerikanischen Sinne, haben den großen Vorteil, dass sie sich nach Karten richten, wenn sie irgendwo hinfahren sollen, so wie wir früher auch. Haben wir auf die Karte geguckt und fahren, aber die Autos können natürlich während der Fahrt auch auf die Karte gucken. Und wenn da irgendwas anders ist, da ist irgendeine Baustelle, da ist irgendwo eine Umleitung oder die Karte stimmt nicht, dann können diese neuen Ansätze der Softwaretechnologie tatsächlich flexibel darauf reagieren und einen Umweg finden, so wie wir Menschen das auch könnten. Das heißt also, die bleiben nicht stehen und sagen, piep, piep, hier geht's nicht weiter, was soll ich denn nun machen? Sondern die sind in der Lage, die Umwelt zu erkennen und Lösungsansätze vor Ort und nicht in irgendeiner Cloud oder über irgendein 5G-System von außen anzufragen. Die Software lernt ständig dazu, wird auch ständig besser und die Daten, die dazu benötigt werden, sind so minimal gegenüber dem, was unsere heutige Technologie, die selbstfahrende Autos als ja, Stein des Weißen hinstellt, benötigt. So minimal, dass es fast lächerlich wird. Irgendwo um 1%. Also, diese Software könnte also durchaus auch einen Weg durch einen Wald finden, wo es keine Karten gibt, wo kein Satellitenempfang ist, wo es kein Funkempfang möglich ist. Und es ist also ein Ansatz, der besser in die Richtung führt, wo wir hinkommen. Man muss ganz klar sagen, natürlich ist es absolut sinnvoll, wenn Fahrzeuge sich untereinander verständigen. Es ist ja auch sinnvoll, dass wir Verkehrsfunk haben und gewarnt werden. Und wenn ein vorausfahrendes Fahrzeug irgendwo sagt, du pass auf, hier ist irgendwas, hier passiert was, dass die dahinterfahrenden gewarnt werden, ist absolut sinnvoll. Nur es muss nicht sein, dass irgendwo ein Rechner sitzt mit riesen Speicher und dass dort gerechnet wird und dem Auto quasi ohne Zeitverlust dann mitgeteilt wird, wie es denn jetzt zu fahren, zu lenken, zu bremsen, zu gasen oder was auch immer hat. Das ist auf Dauer gesehen wahrscheinlich der falsche Weg. Dezentral intelligent zu agieren ist sicherlich ein Erfolgsmodell. Das sehen wir an allen Lebewesen. Und wenn wir dieses Erfolgsmodell auch auf die Fahrzeuge umsetzen können, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen besser laufen als das, was im Moment passiert. So, dann kommen wir heute wieder zum Schluss, aber so einen kleinen muss ich dann noch einen mitgeben. Mit Huawei wissen Sie ja, die Telefone, diese Smartphones, die werden ja von einigen Netzbetreibern in Deutschland angeboten, unter anderem auch von der Deutschen Telekom. Da können Sie also Verträge machen, kriegen dann irgend so ein Dattelfon da und dürfen dann damit Gebühren produzieren, damit die Spaß dran haben. Und obwohl wir als Endkunden das verkauft bekommen von der Deutschen Telekom, hat die Deutsche Telekom jetzt die Anweisung herausgegeben, dass die eigenen Mitarbeiter keine Diensthandys mehr von Huawei bestellen sollen und dürfen, weil man nicht wüsste, wie es weitergeht. Aber den Kram kann man ja immer noch den Kunden aufs Auge drücken. Passt doch. Ja, passt jetzt auch hier an dieser Stelle. Ich möchte mich bei Ihnen verabschieden, bedanken, dass Sie durchgehalten haben. Denken Sie daran, ich bin kein Kind. Kieselstein. Also nehmen Sie die Ecken so, denken Sie selbst darüber nach, was ich sage. Sie sollen nicht meiner Meinung sein, das wäre blöd, dann brauchte ich sie ja gar nicht. Sondern Sie sollen eine eigene Meinung haben. Und ich möchte eigentlich auch manchmal nur provozieren, damit Sie Ihren Gehirnkasten mal wieder ein bisschen bewegen. Mehr als üblich, mehr als notwendig, wenn Sie irgendwelche Seifenopern gucken oder sonst was. Und das gelingt ja auch. Ich bekomme ja auch diese Meldung. Ich bedanke mich bei allen Spendern, die helfen, dass wir über die Sommerzeit kommen, über die flaue Sommerzeit. Grüße auch in die Schweiz, in den Tessin. Auch da kam eine Frage, ein bisschen für mich überraschend. Und Grüße nach Österreich. Da haben wir sehr viele, sehr gute Zuhörer, die sich oft melden. Und natürlich grüße ich auch Vorname und Achtername, einen Holländer, der immer wieder dabei ist, und viele andere, die aus den nicht zu Deutschland gehörenden Zuschauern immer wieder aktiv werden und sich melden und schreiben und sich freuen, dass wir da sind. Ich bin auch froh, dass ihr da seid, und sage dann, schaut mal in den Shop hinein. So viel Neues gibt es nicht, aber es gibt ja auch für die Sommerzeit immer irgendwelche kleinen Sachen, die interessant sind und schön sind. Und würde mich freuen, wenn Sie in einer Woche bei der nächsten Videosendung wieder mit dabei sind. Heute Abend gibt es ja erstmal die Filetstücke. Da kommen dann immer wieder die Leute, die einfach nicht kapieren, dass es Filetstücke gibt. Das steht zwar im Titel drin, das ist auch eingeblendet, das steht auch bei YouTube dabei, aber die fragen dann einfach. Es wird ja einfach nur gefragt. Nicht informieren, nicht gucken, nicht nach Grund suchen, einfach nur, habe ich schon mal gesehen, warum hast du das nochmal hochgeladen? Dass es aber sehr viele gibt, die auch nur die Kurzversion haben wollen, nur das einzelne Thema, geht denen nicht in die Birne. So, aber jetzt ist endgültig Schluss. Vielen Dank bis hierhin. Schaut in den Shop. Eine schöne Zeit, eine schöne Woche. Ich tue den Daumen nach oben, sage immer ein Bit oder ein Bitti übrig behalten und bis in 2 Wochen. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.